SWR aktuell. Infodate am Abend.
Mit Julia Kretschmer einen schönen guten Abend. Evan Gershkovich muss für 16 Jahre in Haft in eine Strafkolonie. So lautet das Urteil gegen den US-Journalisten vom Gericht im russischen Jekaterinburg. Der Journalist des Wall Street Journals war im März 2023 unter dem Vorwurf der Spionage festgenommen worden. Laut Anklage soll er im Auftrag der CIA Informationen über eine Rüstungsfabrik in Russland gesammelt haben. Gershkovich, das Wall Street Journal und die US-Regierung haben die Vorwürfe als haltlos zurückgewiesen. Mehr Informationen von unserem Korrespondenten Björn Blaschke.
Der Prozess selbst fand hinter verschlossenen Türen statt. Das ist in Russland bei Fällen wie dem von Gershkovich üblich. Erst Ende des vergangenen Monats begann der Prozess. Dass er jetzt schon vorbei ist, könnte auf einen baldigen Gefangenenaustausch zwischen den USA und Russland hindeuten. Darüber liefen derzeit vertrauliche Gespräche, das sagte vorgestern Russlands Außenminister Sergei Lavrov. Voraussetzung für einen Gefangenenaustausch wäre gegebenenfalls eine Vereinbarung mit Deutschland, denn Russlands Präsident Wladimir Putin hat angedeutet, dass er im Gegenzug für Gershkovich gerne den sogenannten Tiergartenmörder hätte. Der sitzt in Berlin ein, wegen Mordes an einem tschetschenischen Georgier.
Der Internationale Gerichtshof hat entschieden, Israel verstößt mit seiner Siedlungspolitik in den besetzten palästinensischen Gebieten gegen das Völkerrecht. Israel mache sich faktisch der Annektierung schuldig, stellte der IGH in Den Haag in einem Rechtsgutachten fest. Es gebe auch umfangreiche Beweise dafür, dass Israel seine Bürger ermutige, in die besetzten Gebiete zu ziehen. Die Entscheidung des höchsten Gerichts der Vereinten Nationen ist nicht bindend, könnte aber im Blick auf den Krieg im Gazastreifen den Druck auf Israel weiter erhöhen. In Bangladesch gibt es seit Wochen fast täglich Demonstrationen von Studierenden. Eigentlich richten sich die Proteste gegen eine Quotenregelung für begehrte Jobs im öffentlichen Dienst, für die regierungsnahe Bewerber bevorzugt werden. Immer mehr rückt aber auch die Regierung von Premierministerin Sheikh Hasina in den Fokus der Proteste, die das Land immer autoritärer regiert. In den letzten Tagen eskalieren die Unruhen in mehreren Städten immer mehr. Unser Korrespondent Peter Hornung mit Informationen darüber, was allein heute passiert ist.
Es kam den ganzen Tag wieder zu schweren Zusammenstößen, vor allem in der Hauptstadt Dhaka. Die Sicherheitskräfte sind wirklich wieder brutal gegen protestierende Studenten vorgegangen. Es gibt einen Kollegen der Nachrichtenagentur AP, der hat gesehen, wie Spezialeinheiten, Blendgranaten und Schusswaffen direkt auf eine Gruppe von etwa 1000 Menschen gerichtet haben. Das waren Studierende, die sich vor dem Gebäude des staatlichen Fernsehsenders BTV versammelt haben. Das ist ein Gebäude, das ist gestern Nachmittag schon teilweise in Brand gesteckt worden von den Demonstranten. Es gab wieder Tote, örtlichen Medien zufolge waren es Dutzende. Aus diplomatischen Kreisen habe ich aber gerade gehört, dass es auch weitaus mehr sein könnten, weil kaum einer einen Überblick hat.
Seit heute früh liegt die Welt, zumindest in manchen Bereichen, still. Der Auslöser? Ein Softwarefehler, der zu breiten Systemausfällen geführt hat. Microsoft hat mittlerweile mitgeteilt, dass der Fehler behoben sei, Auswirkungen gäbe es aber weiterhin weltweit. Das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik beobachtet weiter die Situation und geht nicht von einem Hackerangriff aus. Anne Burkhardt.
Nach aktuellen Erkenntnissen aus den Äußerungen der betroffenen Unternehmen gäbe es keine Hinweise auf einen Cyberangriff, so das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik, BSI. Die Ursache für die weltweiten Systemausfälle sei zweigeteilt. Zum einen handele es sich um ein fehlerhaftes Update der Sicherheitssoftware Falcon des Herstellers CrowdStrike. Zum anderen habe Microsoft kommuniziert, dass es in seinem Azure-System einen Konfigurationsfehler gegeben habe. Ob es bei beiden Fehlern Zusammenhänge gibt, sei noch unklar, so das BSI. Für die betroffenen Unternehmen, darunter auch Flughäfen, Kommunen und Krankenhäuser, hat das BSI eine Anleitung auf seine Internetseite gestellt. Dort kann jeder nachlesen, wie er die Fehler im Computersystem wieder los wird, zum Beispiel durch das Löschen bestimmter Dateien im abgesicherten Modus.
Am Mittwoch haben sich die Ampelparteien im Kabinett auf einen Haushaltsentwurf geeinigt. Aber nicht alle sind glücklich damit. Die Diskussion um den Bundeshaushalt gehen weiter. So bleibt für SPD-Fraktionschef Rolf Mützenich die Möglichkeit offen, eine Notlage zu erklären. Damit könnte der Bund mehr Schulden aufnehmen. Aus Berlin berichtet Hans-Joachim Viehweger.
SPD-Fraktionschef Rolf Mützenich will den Haushaltsentwurf der Regierung kritisch prüfen. Man werde im Bundestag genau hinschauen, ob der Entwurf finanz- und verfassungsrechtlich tragfähig sei, sagte Mützenich den Zeitungen der Funke Mediengruppe. Und wörtlich: Die Möglichkeit, eine Haushaltsnotlage zu erklären, nehmen wir nicht vom Tisch. Durch das Ausrufen einer Notlage könnte der Bund mehr Kredite aufnehmen, als dies im Rahmen der Schuldenbremse vorgesehen ist, so wie in den vergangenen 4 Jahren. Die SPD hatte im Vorfeld des Kabinettsbeschlusses erneut auf das Ausrufen einer Notlage gedrängt. Die FDP und ihr Finanzminister Lindner lehnen das aber kategorisch ab. Der Haushaltsentwurf der Regierung sieht für das kommende Jahr Ausgaben in Höhe von rund 480 Milliarden Euro vor. Knapp 44 Milliarden davon werden durch Kredite finanziert im Rahmen der Schuldenbremse.
Fokus Südwest.
In Kaiserslautern haben Bundesdigitalminister Volker Wissing und die rheinland-pfälzische Wirtschaftsministerin Daniela Schmidt heute das bundesweit erste Zentrum für künstliche Intelligenz eröffnet. Deutschland ist ja noch nicht so super weit vorne dabei, wenn es um die globalen Player bei künstlicher Intelligenz geht. Und das neue KI-Zentrum soll mithelfen, da was dran zu ändern. Zum Beispiel sollen in Kaiserslautern Prüfkriterien für KI entwickelt werden und deutsche Technologien sollen international wettbewerbsfähiger gemacht werden. Viktoria Machleit berichtet von der Eröffnung.
Von dem neuen KI-Zentrum hier am Deutschen Forschungszentrum für KI in Kaiserslautern sollen unter anderem mittelständische Unternehmen profitieren. So hat es die rheinland-pfälzische Wirtschaftsministerin Schmidt gesagt. Wer gerne mit KI arbeiten möchte, aber keine Möglichkeit hat, an einer entsprechenden Technologie zu forschen, kann sich damit an das KI-Zentrum wenden. Der Fokus soll zunächst auf dem Einsatz von KI im Gesundheitsbereich liegen. Ein KI-Beispiel, an dem geforscht wird, wurde auch vorgestellt, nämlich eine Art Handy-App, die Hautärzte unterstützt. Kann. Zum Beispiel können Muttermale abfotografiert werden und die KI spuckt dann Informationen zu möglichen Eigenschaften des Muttermals aus. Und um erfolgreiche Beispiele, an denen hier gearbeitet wird, zu zeigen, wird es in der Kaiserslauterer Innenstadt auch einen Showroom für Interessierte geben. Das Zentrum ist Teil der nationalen Digitalstrategie des Bundes Mission KI. Insgesamt wird das KI-Zentrum in Kaiserslautern mit 3,5 Millionen Euro gefördert.
Bundeskanzler Scholz ist heute nach Serbien gereist, um ein Lithiumabkommen ins Leben zu rufen. Denn in Serbien schlummert eine der größten europäischen Lithiumreserven. Gebraucht wird das Leichtmetall für Batteriezellen für Elektroautos. Und gleichzeitig wurde im Mercedes-Benz-Werk in Mannheim heute ein neues Entwicklungszentrum für Batterien eingeweiht. Matthias Wiest.
Das Werk in Mannheim geht damit einen weiteren Schritt weg vom klassischen Motorenwerk in Richtung E-Mobilität. In dem neuen Zentrum werden Prototypen für Batteriezellen entwickelt. Das Ganze ist für die Anwendung von Batterien in Nutzfahrzeugen gedacht. Insgesamt investiert der Daimler-Konzern am Standort laut den Verantwortlichen 130 Millionen Euro. Im InnoLab Battery in Mannheim arbeiten 100 Menschen. Die Lithium-Ionen-Batteriezellen, die hier entwickelt werden, sollen dann zu kompletten Batteriesystemen zusammengebaut werden. Für die Produktion hat Daimler rund 60 neue Anlagen angeschafft.
Die Debatte, ob Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann noch die gesamte Legislaturperiode im Amt bleibt und wer sein Nachfolger oder seine Nachfolgerin wird, ist nicht neu. Nach eigenen Worten wäre Kretschmann auch bereit gewesen, vor der nächsten Landtagswahl 2026 sein Amt niederzulegen. Im SWR-Sommerinterview erklärte der Regierungschef, dass das aber nicht möglich gewesen sei.
Das lag ja nicht an mir. Insofern, was soll ich mich ärgern? Mit Ärgern kommen nicht weit. Es ist jetzt eben so. Und solange ich gesund und fit bin, ist es ja auch verkraftbar, ja.
Der Koalitionspartner der Grünen, die CDU, hatte einen vorzeitigen Wechsel des Ministerpräsidenten ausgeschlossen und erklärt, keinen grünen Nachfolger von Kretschmann mitzuwählen. Die Entscheidung, wer grüner Spitzenkandidat für die Landtagswahl 2026 wird, soll nach der Sommerpause fallen. Der Ministerpräsident bestätigte, dass Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemir dafür im Gespräch ist.
Und sonst so?
Ein Mann in den USA, der hat sich diese Woche wohl seinen Kindheitstraum erfüllt. Er hat sich einen eigenen Dinosaurier, genauer einen Stegosaurus, gekauft. Gut, sagen Sie vielleicht, so einen kleinen Stegosaurus aus Plastik, den kann man sich wahrscheinlich in jedem Spielwarengeschäft kaufen. Bei Ken Griffin steht aber bald ein echter Stegosaurus im Wohnzimmer, beziehungsweise ein fast vollständiges Skelett. Wollen Sie auch? Dann hoffe ich, dass ihr Geldbeutel groß genug ist. Griffin hat für seinen Dinosaurier schlappe 45 Millionen Dollar auf den Tisch gelegt.
Das SWR Aktuell Infodate. Morgens, mittags und abends. Jetzt abonnieren in der ARD Audiothek.